Hamburg und Berlin, wie es früher war. Mit den heutigen Buchtipps geht es zurück ins beginnende 20. Jahrhundert, beziehungsweise in die 20er und 30er Jahre in Deutschland. Es waren turbulente Zeiten, in denen nicht nur politisch viel passierte, die ganze Gesellschaftsform musste verändert werden. Ja, ich beginne mit Im Nordlicht von Miriam Georg. Zeitlich ist das kurz vor dem Ausbruch des Großen Krieges angesiedelt. Wir sprechen heute ja vom Ersten Weltkrieg, aber damals wussten das die Menschen ja noch nicht. Für Alice war es jetzt schon eine total aufwühlende und beängstigende Zeit. Im Nordlicht ist der zweite Band der Nordwind-Saga. Das kann aber auch eigenständig gelesen werden. Es geht also nach Hamburg ins Jahr 1914. Alice ist alleinerziehende Mutter und arbeitet als Dienstmädchen im Hause Reven. Sie hat sich von ihrem gewalttätigen Ehemann Henk getrennt, der ihr nun die gemeinsame Tochter Rosa vorenthält. Er hat sie entführt und niemand weiß, wo die Fünfjährige abgeblieben ist. Alice ist entsprechend verzweifelt und sucht mit ihrem Bruder und einer Freundin in der ganzen Stadt nach ihrer Tochter. John Reven ist Anwalt und will Alice vor Gericht vertreten. Er vertritt immer wieder Menschen in Not, die sich einen teuren Advokaten eben nicht leisten können. Auch für ihn ist es schwierig, Argumente zu finden, die nicht nur die Scheidung herbeiführen, sondern Henk auch als Vater als unzulänglich darstellen. Die Gegenseite kämpft nämlich auch mit allen Mitteln und decken die dunklen Geheimnisse aus Alice' Vergangenheit auf. Das hört sich doch schon nach einem Page-Turner an, oder? Ja, Miriam Georg setzt mit diesem historischen Roman die Geschichte um Alice und John aus Im Nordwind fort. Alice kämpft immer noch darum, sich von Henk scheiden zu lassen, möchte aber dabei ihre Tochter Rosa nicht verlieren. Sie muss also gute Argumente finden, da Henk dabei eindeutig das Recht auf seiner Seite hat. Unglaublich, oder? Das Verfahren wird detailliert aus der Sicht von Alice und John geschildert. Als Rechtsanwalt hat John bereits Erfahrung und sucht nach einer Strategie, um Alice' Wunsch durchzusetzen. Dabei hat er privat ganz andere Probleme. Seit sein Vater die Leitung der Firma auf seine beiden Söhne verteilt hat, läuft das nämlich nicht mehr so zufriedenstellend. Außerdem sieht er sich noch in der Pflicht, eine Ehe einzugehen, die er gar nicht mehr will. Ja, er würde sein Leben lieber mit Alice verbringen, die ist aber gar nicht standesgemäß. Die seinerzeit vorherrschende Klassengesellschaft ist dabei spürbar, ohne dass explizit darauf hingewiesen wird. Auch die Umgangsformen der Figuren untereinander, die überzeugen einfach. Aber schon 1914 konnte man die Umbruchszeit in der Gesellschaft erahnen. Vieles begann sich auch schon vor dem Krieg zu modernisieren. Einen großen Anteil des Romans nimmt diesmal Alice's Lebenslauf ein. Sie versucht, ein Geheimnis zu verbergen, das sie vor Jahren zwang, nach Hamburg zu ihrer Familie zurückzukehren. Dieser Handlungsstrang beginnt bereits im Band Im Nordwind und wird nun deutlicher. Ihre Eltern hatten sie nämlich in einen anderen Haushalt gegeben, wo sie nach einer Vergewaltigung schwanger entlassen wurde. Alice hätte ihren Sohn gerne behalten, konnte aber nur überleben, wenn sie ihn weggab. Die Lebensumstände der ärmeren Leute in der Marsch werden bei den Rückblicken deutlich. Der Unterschied zum Leben in der Stadt ebenfalls. In den kleinen Orten der Marsch bleibt nichts vor den Nachbarn verborgen. In der Stadt zeigt sich diese Anonymität, die Möglichkeiten, aber eben auch die Nachteile in solchen Umständen. Alice's Schicksal verdeutlicht, wie notwendig die Einführung der Rechte für Frauen waren. Bedurfte Mut, diese zu fordern, aber auch Männer wie John, diese zu unterstützen. Der Kampf dauert ja heute noch an. Selbst 100 Jahre später kämpfen Frauen immer noch um ihre Gleichberechtigung. Diesen Aspekt bekräftigt die Autorin auch im Kurzinterview, das ihr auf meinem Blog findet. Mit Im Nordlicht schließt Miriam Georg den Zweiteiler der Nordwind-Saga ab. Mit Alice und John werden die letzten Jahre des Kaiserreichs wieder lebendig. Es geht um Frauenrechte, Klassengesellschaft und eine ganz große Liebe. Die Epoche wird farbig dargestellt. Man fühlt mit den Charakteren, was es natürlich sehr schwer macht, den fast 600 Seiten starken Roman aus der Hand zu legen. Es war wieder ein Buch, bei dem man sich wünscht, es würde nie enden. Man könnte immer weiterlesen. Aber gleichzeitig möchte man ja auch wissen, wie sich diese offenen Handlungsstränge zusammenfügen. Ja, von daher bekommt auch der dritte Zweiteiler von Miriam Georg mit dem Schauplatz Hamburg wieder eine unbedingte Leseempfehlung. Einen weiteren Lesetipp habe ich hier für euch. Und zwar die Geschwister Mantei aus Die Zeitungsdynastie Goldene Jahre. Die haben nämlich einen wahren Krimi zu durchleben. Es geht um die Folgen eines vertuschten Skandals und um den Auftakt einer Trilogie um die Zeitungsdynastie. Ja, stellen wir uns also Berlin im Jahr 1924 vor. Theodor Mantei ist Verleger der Zeitung Berliner Bühne. Der Witwer bringt zweimal täglich die neuesten Nachrichten unter die Leute. Er pflegt Kontakt zu den Mächtigen im Deutschen Reich, dessen Kanzler in rascher Frequenz wechseln. Die Weimarer Republik war aber nicht nur politisch eine echt turbulente Zeit. Auch die drei Verlegerkinder spüren die Veränderungen, wenn auch in einer ganz anderen Weise. Fridjof, Alexander und Vicky genießen die Nächte in den Berliner Tanzlokalen wie Klärchens Ballhaus oder dem Kakadu. Während Fridjof bereits als Verleger im väterlichen Betrieb arbeitet, sucht Alexander noch seinen Platz im Leben. Mit seiner Freundin, der Tänzerin Pia, an seiner Seite lässt er die Nächte zum Tag werden. Vicky ist nicht nur die Jüngste, sondern ihr Vater scheint ihr auch keinen Wunsch abschlagen zu können. Sie ist das typische, verwöhnte Nesthäkchen der Familie. Als die drei eines Nachts in einen Unfall verwickelt werden, bei der Pia ums Leben kommt, treffen sie eine fragwürdige Entscheidung, die ihr ganzes Leben nachhaltig verändert. Katrin Tempel lässt im Auftakt der Trilogie um die Zeitungsdynastie einen Blick in die wilde Zeit der 20er Jahre zu. Dazu hat sie die drei Erben des Verlags mit Eigenschaften ausgestattet, die eine Dynamik im Zusammenspiel bewirken. Vicky ist die Jüngste. Ja, das ist auch ein verwöhntes Kind. Die Mutter verstarb früh und sie wuchs beim Vater mit ihren Brüdern auf. Fridjof ist der Älteste und arbeitet bereits in der Redaktion mit. Er wirkt aufgeräumt und verantwortungsbewusst. Ganz anders ist dagegen Alexander. Er genießt das Leben in den Clubs und nimmt alles nicht so ernst. Seine Freundin Pia singt und tanzt in den Bars. Sie ist eine Frau, die sich der Vater sicher nicht als Schwiegertochter wünscht. Den Geschwistern bleibt sie für den Rest ihres Lebens in Erinnerung. Die damals getroffene Entscheidung lenkt alle drei in verschiedene Wege. Während Fridjof mit seiner Position als Chefredakteur alles versucht, die Meldungen aus der Öffentlichkeit herauszuhalten, freundet sich Alexander mit einer Schlägertruppe der SA an. Ein Gefallen fordert den nächsten. Ja, und Vicky hingegen ist geläutert und möchte mehr aus ihrem Leben machen. Sie verliebt sich dabei in einen Kollegen, der bald vor den Nazis flüchten muss. Alle Figuren folgen einer Entwicklung, die plausibel aus Sicht junger Menschen dargelegt wird und eben auch Spannung erzeugt. Die Handlung ist durchdacht und beschreibt die goldenen 20er Jahre in Berlin mit dem lauten, turbulenten Leben. Sie wurde in die Kulisse Berlins eingepasst und lässt auch die Epoche nachempfinden. 1924 schien Deutschland einem Aufschwung entgegenzusehen. Reichspräsident Ebert und Reichskanzler Gustav Stresemann bemühten sich um politische Stabilität. Ihre Zugeständnisse, gerade in Bezug auf die Reparationszahlungen für den Großen Krieg, brachten einen Großteil des Volkes gegen sie auf. Die neu gegründete NSDAP zog immer mehr Menschen an und wurde mächtiger. Der fehlgeschlagene Putsch Hitlers war nur eine Verschnaufpause. Diese Entwicklung wird im Roman deutlich, wenn Alexander seine Ansichten mitteilt. Er vertritt die Gruppe, die aus den Gebaren der braunen Hemden einen Vorteil für sich zog, ohne die Konsequenzen zu bedenken. Die persönlichen Hintergründe unterstreichen damit die Gewaltbereitschaft. Seinerzeit konnte niemand ahnen, zu welchen Ausmaßen es noch kommen würde. Die Figur Harry musste allein wegen seines Glaubens einiges davon aushalten. Der historische Roman Die Zeitungsdynastie – Goldene Jahre von Katrin Tempel enthält jede Menge Zeitgeschichte. Dabei sind die Figuren stellvertretend für die gängigsten Gruppierungen positioniert. Sowohl die Historie als auch die Umgebung werden greifbar. Ein temporeicher Erzählstil lässt den Roman zum Page-Turner werden. Fortgesetzt wird die Trilogie um die Geschwister Manthey mit den Bänden Verlorene Heimat und Neue Freiheit, die ich ganz bestimmt lesen werde. Auch mit der dritten Empfehlung bleiben wir in Berlin, aber bereits im Jahr 1938. Ich empfehle euch Rat von Volker Kutscher. Der 10. Band der Gerion-Rat-Reihe ist auch das Finale der historischen Reihe um den Kriminalkommissar und seiner Frau Charlotte. Es ist wohl Gerion-Rats letzter Besuch im Deutschen Reich. Er ist also wieder in Deutschland, einem Land, in dem er wegen der Vorfälle in Transatlantik gesucht wird. Sein Vater hatte einen Schlaganfall und Gerion, ebenso wie sein Bruder Severin, unterstützen die Familie. Eingereist ist er als Gerald Rhodes. Das klingt irgendwie ähnlich, oder? Sein zweites Ziel ist es, seine Frau Charlie nach Amerika zu holen. Doch sie hat noch einige Verpflichtungen zu erledigen. Seit ihrer Entlassung vom Polizeidienst arbeitet sie in einem Detektivbüro und wurde auf einen Fall aufmerksam, bei dem eine junge Frau während einer Operation in einer Klinik starb. Ja, das scheint zunächst gar nicht so ungewöhnlich. Aber Charlie, die kannte die junge Frau, ebenso wie ihr ehemaliger Ziehsohn Fritze. Ihn kann sie derzeit nicht befragen, weil er auf der Flucht ist. Ihm wird vorgeworfen, zwei Kameraden aus der Hitlerjugend erschossen zu haben. Charlie glaubt nicht an seine Schuld und muss ihn finden, bevor die Gestapo es tut. Ja, Volker Kutscher beschließt mit diesem 10. Band die Reihe um Kommissar Gerion Rath. Fast 10 Jahre ist es her, dass der Kölner in die Hauptstadt gekommen ist und in der Roten Burg Charlotte Ritter kennengelernt hat. Inzwischen schreibt man das Jahr 1938 und das Deutsche Reich ist fest in der Hand der Nationalsozialisten. Die Gräueltaten werden optimal in den Spannungsbogen des Kriminalfalls einbezogen. Gerion ist bereits in den vorherigen Bänden mit deren Ideologie aneinander geraten. Nun ist er mit dem falschen Namen im Pass zurückgekehrt, um Charlie zu überreden, mitzukommen. Auch sein Bruder Severin ist mit seiner Geliebten im Land. Sie ist entschlossen, den Mörder ihres Mannes zu finden und zu rächen. Kenner der Romane ahnen, dass Gerion auch hier nicht die ganze Wahrheit ans Licht bringen will. Dennoch kann man durchaus Lesespaß haben, wenn man noch keinen Vorgänger gelesen hat. Die notwendigen Informationen werden in Dialogen und Rückblicken gegeben. Die Reihe besticht durch ihre exakte Beschreibung der damaligen Zeit. Das turbulente Berlin bietet mit seinen Clubs und Hinterzimmern eine großartige Kulisse für Schieber, Gangster und die politische Entwicklung der NSDAP. Der Erzählstil ist so bildhaft, dass man sich fast wie in einer Zeitkapsel fühlt. Die Willkür der Staatsmacht wird spürbar, selbst wenn sie lediglich eine Treppe heraufpoltern. Aber es werden auch Szenen geschildert, die nichts für Zartbeseitete sind. Das alles beschreibt eindringlich, wie es in Deutschland unter der Diktatur zuging. Um eine authentische Atmosphäre hervorzurufen, sind diese ungeschönten Einblicke unbedingt notwendig. Man kann die Figuren sehr viel besser verstehen, wieso sie auf Rache sinnen oder doch zumindest Dinge tun, die man ihnen sonst nicht zutrauen würde. Mehrere Handlungsstränge erfordern natürlich auch eine gewisse Anzahl an Figuren. Diese sind teilweise fiktiv oder teilweise auch historisch belegt. Sie ergänzen sich in ihren Handlungen und lassen Wendungen zu, damit der Spannungsbogen stetig wächst. Der Charakter Ernst Gennert ist so untrennbar mit dem Polizeipräsidium am Alexanderplatz verwoben, dass man ihn auch gar nicht herauslassen konnte. Es zeigt sich ein Porträt der Epoche, der Gesellschaft und der Stadt. Konnte man in den vorherigen Bänden die Not der Bevölkerung nachfühlen, ist nun die zaghafte Hoffnung spürbar, ob die Versprechen der Mächtigen tatsächlich eine Verbesserung der Lebenslage bedeuten. Ja, noch ahnt ja niemand, auf welche Katastrophe sie zusteuern. Es gibt zu wenige wie Charlie, die ihre Meinung sagen. Rath ist das Finale der historischen Reihe um Gerion und Charlie Rath. Das Jahr 1938 ist die Vorbereitung für den Krieg. Im Roman geht es um Judenverfolgung, die Verbreitung des ideologischen Gedankens und den Umgang mit Regimegegnern. Mittendrin ist Charlie, die verzweifelt versucht, Gerechtigkeit walten zu lassen. Für Gerion wird die Zeit knapp, Deutschland verlassen zu können. Sie muss also eine finale Entscheidung treffen. Für mich war der großartige Abschluss der Reihe eine Motivation zum Reread. Wer macht mit? Ja, welcher der drei Romane hat dich denn am meisten angesprochen? Die Rezensionen und noch vieles mehr lest ihr auf meinem Blog https://fraugoetheliest.wordpress.com. Hinterlasst gerne einen Kommentar.